nicht der Frodo, sondern ich bin's. Ja, ich finde es schon erstaunlich, wie viele Redewendungen es rund um das Sehen, um den Blick gibt. Und dabei wird schnell klar, es geht jeweils um viel mehr als nur um das Augenlicht, also mehr als nur um die visuelle Wahrnehmung. Schon in der Bibel hat man den gleichen Eindruck, wenn man dort auffällig viele Geschichten entdeckt, wo Blinde geheilt werden. Und dabei geht es nie nur um eine Wiederherstellung des Sehvermögens, sondern immer auch um eine neue Einsicht, um eine Erkenntnis, um einen Lichtblick, eine Sicht des Glaubens, die eben plötzlich von Gott herkommt. Ja, die Wunderheilungen, wo Blinde sehen lernen, werden immer auch erzählt als Wunder, wo Menschen zum Glauben finden, weil sie nämlich die Wirklichkeit Gottes plötzlich ahnen, erkennen können, weil sie plötzlich merken, da ist mehr als nur jener unmittelbar greifbare Lebensraum, der mich umgibt, da ist mehr als das, was ich anfassen kann. Es gibt eine Realität hinter dem Vordergründigen, hinter dem, was direkt zugänglich und direkt fassbar im Sinne von greifbar ist. Wer nicht sehen kann, wer blind ist, der kann bekanntlich hören und fühlen, das besonders gut. Man muss sich ja auch ganz aufs Gehör und den Tastsinn verlassen. Und ich habe allerhöchsten Respekt vor Menschen, die das können. Aber es gibt leider ja viele Menschen, die auch im Blick auf die Realität, ja die Dimension Gottes, sich nur auf ihren Tastsinn verlassen wollen und dann umso enttäuschter oder oft auch voller Spott sagen, es gibt keinen Gott. Und das nur, weil sie ihn nicht anfassen können, beziehungsweise nur mit den Regeln nicht erkennen können, die sie selber gesetzt haben. Dabei weiß doch jeder Forscher, der etwas herausfinden will, dass er seinen Erkenntnisweg nicht einfach frei wählen kann, sondern sich von dem bestimmen lassen muss, was er da vor sich hat, was er erkennen will. Ich will es an einem Beispiel erklären. Wer ins Kino geht, der tut gut daran, wenn er vorher nicht die Augen schließt und die Ohren abdichtet und sagt, ich will selbst bestimmen, wie ich diesen Film wahrnehme. Ich will ihn fühlen und riechen. Nicht sehen und hören. Naja, du wirst dann vielleicht noch das Popcorn von deinem, das bitte nicht noch nicht zeigen. Ich habe noch nicht die Aufforderung gegeben. Du wirst vielleicht das Popcorn von deinem Nachbarn riechen und die verstaubte Sitzlehne vor dir fühlen und riechen können. Aber von dem Film wirst du nicht viel mitbekommen. Und das gilt übertragen auch auf Gott. Die Bibel sagt uns, wenn du Gott erkennen willst, musst du den Erkenntnisweg wählen, den Gott vorgibt. Und das ist nun mal der Glaube, das Vertrauen. Und wir haben im Konfi-Unterricht gerade vor wenigen Tagen nochmal darüber gesprochen. Glaube im Sinne von Vertrauen ist das was völlig anderes als das, was wir normalerweise in unserer Alltagssprache mit Glauben verbinden. Wenn jemand sagt, ich glaube, der hat recht, dann meinen wir doch damit, ich weiß es nicht, ich vermute es halt. Der Glaube als Vermutung ist was völlig anderes als das, was in der Bibel mit Glauben verbunden wird. Denn es geht dort um Vertrauen. Man kann auch sagen, ich glaube daran, dass er recht hat. Und deshalb bin ich bereit, in den anderen zu investieren. Und dann sind wir schon viel näher dran an dem biblischen Wort Glauben. Im Lateinischen heißt das Wort credere und das steckt im Begriff Kredit drin. Wenn ich jemandem glaube, halte ich ihn für kreditwürdig und damit für verlässlich, für vertrauenswürdig. So ist es gemeint. Und das ist auch der Weg, Gott zu erkennen, Gott zu sehen. Nehmt das bitte mit, liebe Konfirmandinnen und lieber Konfirmand. Aber wie schon gesagt, dieser Glaube im Sinne von Vertrauen, im Sinne von sich verlassen können auf den anderen. Dieser Glaube ist nicht selbstverständlich. Bibel ist sich da einig. Gott selbst muss aktiv werden, um diesen Glauben in uns zu wirken. Vertrauen schaltet man ja auch nicht ein wie einen Lichtschalter. Vertrauen muss reifen, muss wachsen. Und Gott selbst möchte sich uns als vertrauenswürdig zeigen. Und dazu muss ja auch immer eine Art Wunder geschehen. In der Bibel wird das zum Glauben kommen deshalb gerne mit Blindenheilungen verbunden. Genauso wenig wie ein Blinder von sich aus entscheiden kann, dass er sagt, so ab jetzt sehe ich. Genauso wenig können wir unseren Glauben herstellen. Wir brauchen Gott, um Gott zu erkennen. Das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Und das entscheidende Wunder, das Gott dafür tut, war doch, dass er zu uns selbst auf Augenhöhe kam. Er wurde als Mensch geboren. Er lebte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, heißt es im Johannesevangelium. Und mit dieser Herrlichkeit ist nicht nur irgendein prachtvolles Ereignis gemeint, sondern die ausschließlich Gott zugeschriebene Herrlichkeit des Himmels. Etwas, das wir nun wirklich nicht sehen können, wofür unsere Augen viel zu schwach und auch zu verletzlich sind. So wenig wie wir direkt in die Sonne sehen können, so wenig sind wir in der Lage, Gott zu sehen. Nicht, weil er so klein und unscheinbar wäre, sondern weil er viel zu hell ist für uns, um es im Bild des Augenlichts auszudrücken. Aber dieser Gott macht sich klein und geht hinein in das diffuse und schwache Licht des Menschlichen und wurde Mensch in Jesus Christus. Und das aus einem entscheidenden Grund, weil er unser Vertrauen gewinnen wollte, weil er unseren Glauben wecken wollte. Das ist doch das wichtigste Geheimnis des Neuen Testamentes. Und noch etwas. Die Geschichte findet sich schon im ersten Buch der Bibel. Ihr dürft gerne draußen ein bisschen spielen, ihr zwei, dann habt ihr mehr davon und wir auch. Die Geschichte findet sich im ersten Buch der Bibel und gehört sozusagen zur Gründungsurkunde des Gottesvolkes. Sie ist Teil der Verfassung des ersten Staates Israel. Man kann sagen, zunächst geht es in der Bibel ja noch um die Menschheit als Ganzes, Adam und Eva. Wir kennen das alle. Auch die Geschichte von Noah gehört zu jenen noch sehr allgemein gehaltenen Anfangsgeschichten. Aber dann der erste konkrete Mensch der Bibel heißt Abraham. Und er ist der Erzvater Israels, beziehungsweise der Urahn aller Juden. Und ich finde es schon ganz schön erstaunlich, dass bereits dieser Abraham alles andere als glorifiziert wird, sondern ein Mensch mit Fehlern ist. Eben nicht nur ein Glaubensheld, sondern ein Versager. Und eine dieser peinlichen Geschichten ist sein Umgang mit seiner Magd Hagar. Zwischen Abraham und seiner Frau Sarah entstand damals auch ein Ehestreit um sie. Und diesen dämlichen Abraham fiel nichts Besseres ein, als Hagar dann buchstäblich in die Wüste zu schicken. So kann man auch Probleme lösen, indem man Menschen einfach fallen lässt. Indem man sie links liegen lässt, weil man sie nicht mehr braucht, beziehungsweise weil eine die Beziehung zu ihnen zu kompliziert geworden ist. Und ein solcher Mensch ist jene junge Frau namens Hagar, die sich dann schließlich völlig allein und verlassen in der Wüste wiederfindet und dort buchstäblich Angst um ihr Leben hat. Und in dieser Trostlosigkeit begegnet ihr Gott, ihr der Magd, der Sklavin. Und plötzlich ist Gott in dieser Anfangsgeschichte auf ihrer Seite und nicht auf der Seite des vermeintlich frommen und rechtschaffenen Abraham. Wohlgemerkt, das gehört zur Gründungserzählung Israel, zur Anfangsgeschichte des Gottesvolkes, die verstoßene Sklavin, die von Gott alles andere als links liegen gelassen wird. Und er richtet sie auf und gibt ihr neue Lebenskraft, auch neue Hoffnung durch eine großartige Verheißung. Und dann antwortet Hagar diesem Gott: Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Vers aus 1. Mose 13 ist die ökumenische Jahreslosung für dieses Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du siehst mich, Gott. Und da haben wir es wieder, das Sehen ist angesprochen. Das Bild vom Auge, das einen wahrnimmt. Und nun zeigen wir sie, wir kennen ja diese berühmte Grafik von Gott als großem Auge, das über uns wacht. Big Brother is watching you, kann man auch sagen. Gott sieht alles, also versteck dich nicht. So wie im Gangsterfilm, der Ganove das Geld eintreibt, indem er zu dem verängstigten Ladenbesitzer sagt, pass auf, ich sehe dich. Eine Drohung kann sowas sein. Und für viele ist das Auge Gottes, das über einem wacht, ganz ähnlich wie das Auge Saurons in Mordor. Und jetzt sind wir tatsächlich bei der Herr-der-Ringe-Saga. Ein flammendes Auge, von dem man nicht entrinnen kann. Geradezu gruselig ist das. Und nicht wenigen Menschen geht es so, wenn sie das Wort Gott hören. Sie zucken zusammen. Vielen Dank. Sie zucken zusammen, so wie wenn man im Auto sitzt und plötzlich im Rückspiegel merkt, dass hinter einem ein Polizeiauto fährt. Plötzlich fühlt man sich beobachtet. Und dann schaut man noch schnell auf den Tacho und prüft, ob der Gurt richtig sitzt und ob auch alles da ist, wo denn der Führerschein ist. Oh je, der liegt zu Hause. Sie kennen genau dieses Gefühl. Und das stellt sich bei vielen Menschen ein, wenn sie nur daran erinnert werden, dass es Gott gibt. Der sieht mich. Aber Gott ist nicht ein herrischer Kontrollfreak, der uns gnadenlos ansieht und irgendwann auf die große Abrechnung wartet. Das ist es nicht, was Hagar, jene junge Frau, damals erlebt hat. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mich ansieht, mich kleinen Menschen in meiner Not, mich, die alle anderen aus dem Auge verloren habe, weil ich ihnen nicht wichtig bin. Aber du siehst mich, nimmst mich wahr, siehst mich an. Und das verleiht mir ein neues Ansehen. Es erinnert mich an meine Würde, richtet mich auf und macht mich stark. Sawubona, sagt man in Südafrika in der Sprache der Zulus, wenn man sich begrüßt. Ich finde, das ist eine der eindrucksvollsten Grußformeln. Sawubona heißt nämlich auf Deutsch, ich sehe dich. Du bist mir wichtig. Ich schaue nicht an dir vorbei, sondern ich sehe dich. Und zwar sehe ich dich als Person und nicht nur als Funktion, nicht nur im Blick auf das, was du mir jetzt bringst, was ich von dir habe oder von dir erwarte. Nein, ich sehe dich als Menschen. Und denkt bitte daran, wenn ihr heute auf eurem Familienfest anderen begegnet. Ich sage das direkt zu euch als Konfirmandinnen. Wenn ihr heute etwas geschenkt bekommt, seht nicht nur auf das Geschenk, sondern auf die Person, die euch da gegenübersteht. Wann hast du das letzte Mal mit diesen Menschen wirklich geredet, frage ich dich. Interessierst du dich noch für ihn? Und zeigst du ihm das auch? Nutzt du die Begegnungen beim Feiern auch für echte Begegnungen? Sawubona, ich sehe dich. Und genauso ist es gemeint in jenem Satz der Magd Hagar, der zur Jahreslosung geworden ist und den ich euch heute zusprechen möchte. Vorhin sagte ich, Gott ist nicht sichtbar. Der Zugang zu ihm läuft nicht über unsere fünf Sinne, sondern über unser Herz. Genauer gesagt über das Vertrauen. Weil Gott darüber bestimmt, wie wir ihn erkennen können. Und weil Gott in Jesus Christus auch selbst dafür sorgt, dass wir ihm vertrauen können. Das war das Erste. Und das Zweite war, wir haben einen Gott, der uns ansieht. Wohlgemerkt, nicht mit kalten Augen eines Wachsoldaten, nicht mit dem Kontrollblick, sondern mit dem liebevollen Blick eines himmlischen Vaters, der seine Kinder wahrnimmt und zu ihnen sagt, ich sehe dich, du bist mir wichtig. Vorhin haben wir das gehört. Ida hat es gesagt in der kurzen Sprecherfolge, es gibt einen Unterschied, ob man jemanden nur registriert oder auch beachtet. Und wenn ein anderer zu mir sagt, ich sehe dich, weiß ich, dass ich für ihn nicht nur irgendjemand bin. Das fühlt sich angenehm an, ist ein Zeichen der Zuneigung. Und zum Schluss noch einen dritten Gedanken. Alle Konfirmandinnen waren ja bei diesem Fotoshooting. Die Iris wurde fotografiert. Welche Schönheit habt ihr in euren Augen? Und wie individuell seid ihr? Und wisst ihr, ich komme ganz schön in Staunen, wenn ich darüber nachdenke, du großer Gott, du Schöpfer des Universums, du siehst mich, du schaust mir noch tiefer in die Augen, als diese Fotos es zum Ausdruck bringen. Das kann einen umhauen. Und ich komme zum Schluss, habt ihr jemals darüber nachgedacht, dass nicht nur ihr verändert werdet, wenn ihr begreift, dass Gott euch ansieht? Auch das Herz Gottes wird davon berührt, wenn ihr ihn anseht. In den Psalmen lesen wir, denn auf dich, Herr, sind meine Augen, ich traue auf dich. Und Gott stellt sich uns so vor in der Bibel, dass er sich darüber aus tiefstem Herzen freut. Und er freut sich, weil er euch schon lange ansieht und darauf wartet, dass ihr seinem Blick erwidert. Der Gott von Abraham und Sarah, der auch der Gott von Hagar ist. Dieser Gott lasse sein Antlitz leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch dadurch Frieden. Amen.